Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Habt ihr eigentlich so, hat jeder deinen Nebenmann und Nebenfrau denn schon mal angelächelt heute Abend? Ja, schön. Das ist reines Whisky, nur damit ihr wisst. Freude, warum wir nicht genug von ihr kriegen. Ja, das Geheimnis des Lächelns, davon ist schon viel geredet worden, das ist schon eine sanfte Macht. Man kann einem Menschen den Tag verschönern, wenn man ihn mal anlächelt. Es gibt Leute, die werden den ganzen Tag nicht angelächelt. Zu Beginn habe ich jetzt ein kleines Experiment mit Ihnen vor und ich hoffe, dass das gelingt. Puh, meine Brille. Hast du sie da? Nee, ich hab sie doch. Ihr Lieben, das ist alles jetzt nicht live, das ist alles einstudiert. Ja. Also, nur damit ihr wisst. Also, zu Beginn ein kleines Experiment und ich hoffe, dass es gelingt. Dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von Tünnes. Tünnes ist so eine Witzfigur in Deutschland, in Köln. Eigentlich heißt er Anton. Also Tünnes, der trifft eines Nachts auf der Rheinbrücke in Köln so eine Gestalt. Und die Gestalt sagt zu ihm, hallo Tünnes, wie geht's? Und er sagt, ja, kennst du mich? Oh, ich kenne dich. Ja, wer bist du denn? Ja, ich bin ein Engelsche, sagt der. Der spricht so ein bisschen Kölnerisch. Ich bin ein Engelsche. Ach, du bist ein Engelsche. Das ist ja ganz toll. Und dann redet er so ein bisschen und dann fällt dem Tünnes was ein. Und er sagt, also Engelsche, ich habe mal gehört, bei euch im Himmel, da sind 1000 Jahre, wie ein Minütchen. Stimmt das? Ja, sagt der Engel. Bei uns im Himmel sind 1000 Jahre wie ein Minütchen. Und dann sagt er, ja, und ich habe gehört, bei euch im Himmel, da sind 1 Milliarde Euro wie ein Zentle. Stimmt das auch? Ja, sagt der Engel, das stimmt auch. Bei uns sind 1 Milliarde Euro wie ein Zentle. Da sagt der Tünnes, der Engel, könntest du mir nicht ein Zentle geben? Ja, sagt der Engel, das könnte ich. Wart noch ein Minütchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Experiment ist gelungen. Wenn jetzt einer vor dem Witz Sie fotografiert hätte und dann nach dem Witz, so ein großer Unterschied. Ihr seid auch sonst sehr schön, aber als ihr jetzt alle gelacht habt, mein lieber Mann, nicht? Da ist sogar mein Freund Gustav noch ein bisschen schön geworden. Nicht? Also, es ist ja ein Phänomen, man darf hier mal drüber nachdenken. Lachen macht schön, das ist schon eine seltsame Geschichte. Lachen macht schön. Also, ihr seid gerade sehr schön gewesen, weil ihr gelacht habt. Es ist seltsam, wenn wir lachen, sind wir in der Regel schöner, als wenn wir ernst reinschauen. Und wir lachen alle unbändig gerne. Unbändig gerne. Ein kleiner Bursche starrt in der Bahn einen Mann, der ihm gegenüber sitzt, an. Und dieser Mann, der hat so einen dicken Kropf. Und da starrt da immer der Kleine und dann lässt sich der Mann das nicht mehr lange gefallen und sagt, wenn du mich weiter so anstarrst, dann fresse ich dich. Darauf der Bursche, schluck mal erst den anderen runter. Ja. Das sind so die Kinder, ne? Es Fritzchen fragt seine Tante Clara: Tante Clara, warum schminkst du dich? Ja, Fritzchen, damit ich schön werde. Ja, ja, und warum wirst du es dann nicht? Ja, also, wir lachen sehr gerne. Ihr Lieben, Lachen gehört mit zum Schönsten, was uns passieren kann. Jeder Mensch will sich freuen. Wir tragen ein tiefes Verlangen nach Freude in unserem Herzen. Alle sind auf der Suche nach Freude. Sie möchten alle lachen, etwas zu lachen haben und im tiefsten fröhlich sein. Und das fängt wirklich bei kleinen Kindern schon an. Das habe ich wirklich erlebt, mal in einer Bar. Da sitzt ein Mann mit seinem kleinen Sohn. Und da liegen ja dort so Zeitschriften herum und dann nimmt er sich eine Zeitschrift, der Kleine, etwa 4 Jahre, und blättert so ganz gezielt. Was suchst du denn, fragt der Vater, ja, wo sind die lustigen Bilder? Ich glaube, dass ihm nie jemand gesagt hat, jemals, wenn du so eine Zeitschrift hast, musst du die lustigen Bilder suchen. Nein, der hat das irgendwo mal gesehen und nun verbindet er immer nur eins damit, nicht bunte Bilder, sondern die lustigen Bilder. Woher hat er das? Ja? Das ist schon im Kind drin, ganz eigenartig, ganz, ganz eigenartig. Ja, wo sind die lustigen Bilder? Das ist schon seltsam. Ihr Lieben, Lachen ist gesund, das weiß man heute sehr genau. Es gibt ganze wissenschaftliche Untersuchungen, das ist eine ganz tolle Sache. Ein indischer Arzt hat jetzt herausgefunden, dass 2 Minuten Lachen für Körper und Geist so gesund sind, wie etwa 20 Minuten Joggen. Herr Dirigent, joggst du gerne? Tust du gerne joggen? Nein, dirigieren ist ja auch eine große Anstrengung. Ne? So, also alle, die gerne joggen, wenn du 2 Minuten lachst, brauchst du am nächsten Tag nicht joggen. So, so schön ist das. Also es ist ganz seltsam. Ich bin so ein bisschen in der Welt rumgekommen und kann nur sagen, wohin man kommt, ob zu den Afrikanern oder Eskimos oder Chinesen oder Europäern, so verschieden sie alle sind, eines eint uns alle. Wir können noch so verschiedene Weltanschauungen haben und so weiter. Eines eint uns alle, dass wir uns gerne freuen, dass wir gerne lachen. Das ist eine seltsame Sache. Unstillbares Verlangen nach Freude, das eint uns. Was wird hier deutlich? Ihr Lieben, hier wird deutlich, wir sind auf Freude hin angelegt. Wir sind auf Freude hin angelegt. Wir alle, ohne dass es uns bewusst ist, sind auf der Suche nach Freude. Das brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Freude. Das ist der heimliche Motor, der den Menschen pausenlos in Bewegung hält. Er sucht Freude und in der Freude das Glück und in dem Glück das Leben und so weiter. Der eine wendet sich jetzt hier hin und der andere dorthin. Der eine ist faul, der andere ist fleißig, einer gammelt, ein anderer arbeitet sich kaputt, der eine verschwendet sein Geld, der andere ist geizig, aber in dem allen, da suchen sie ihre Freude. Wir stürzen uns auch auf viele Dinge und suchen darin unsere Freude. Ich kannte einen, der hatte eine Briefmarkensammlung, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hatte ein großes Haus, 2 Zimmer voller Briefmarkensammlungen. Ganz unter uns, der sah selber schon ein bisschen aus wie eine Briefmarke. Der hatte so einen ganz platten Kopf und so. Also, ja. Oder der war so verliebt, der hat eine wunderschöne Frau geheiratet, also so schöne Ohren hatte, die hatte ich ja noch nie gesehen, so schöne Ohren bei einer Frau und so. Das war seine ganze Freude, jetzt nicht die Ohren, aber die Frau, meine ich. So, jeder hat seine Freude und sucht seine Freude und das ist wunderschön. Aber dann muss ich nun doch etwas Erschreckendes sagen. Etwas Erschreckendes und das ist das. Ich habe Leute erlebt, Menschen erlebt, die ein ausgesprochen glückliches Leben hinter sich hatten. Glückliches Leben. Die gingen von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Freude zu Freude. Aber am Ende ihres Lebens waren sie verbittert. Waren sie verbittert. Die Freude ihres Lebens waren vorübergegangen wie ein Rausch. Und bekanntlich nach dem Rausch, da hat man sowas wie Katergefühle. Was ist das? Mit einer Sehnsucht ohnegleichen treibt es uns zur Freude. Wir packen zu, haben die Freude und dann irgendwann entgleitet sie uns und zurück bleibt der Jammer. Der Jammer nach der verlorenen Freude. Trauer um die verlorene Freude. Zurück bleiben oft Kälte und verzweifelte Erinnerung. Und ihr Lieben, das ist nun mal so. Und dann meldet sich der Tod. Dann meldet sich der Tod. Und die Freude, die mein Leben bewegt hat, die ist auf einmal weg. Denn angesichts des Sterbens hält das alles nicht durch. Ist so. Angesichts des Sterbens hält das nicht durch. Und das sage ich Ihnen jetzt. Und das werde ich später noch begründen. Was im Sterben nicht hält, das hat auch im Leben nie gehalten. Das hat nur hingehalten. Viele Dinge halten uns nur hin. Und wir lassen uns hinhalten und wir lassen uns ablenken und wir verdrängen die ernsten und wirklichen Fragen des Lebens. Was im Sterben nicht hält, hat auch im Leben nicht gehalten. Es hat nur hingehalten. Ihr Lieben, und so geht es uns mit jeder Freude. Die ist wie ein schönes Feuer, an dem der Mensch sich erwärmt, aber langsam erlischt das Feuer und der Mensch steht da und friert. Woran liegt das? Alle Freuden unseres Lebens sind zu klein, um uns endgültig zu erfreuen. Alle Freuden unseres Lebens sind zu klein, um uns endgültig zu erfreuen. Warum sind diese Freuden zu klein? Furchtbar einfach. Furchtbar einfach. Diese Freuden unseres Lebens sind darum zu klein, weil unsere Sehnsucht nach Freude zu groß ist. Darf ich das nochmal sagen? Die Freuden des Lebens sind darum zu klein, die können es nicht satt machen, sind darum zu klein, weil unsere Sehnsucht nach Freude zu groß ist. Mit der Sehnsucht nach Freude ist es wie mit einem großen, großen Hunger. Mit unserem Hunger. Nicht? Wir essen täglich und dann werden wir auch satt. Eine kleine Weile setzt Sättigung, setzt Beruhigung ein, aber dann, wir erleben es täglich, kommt der Hunger wieder. Und so ist es mit den vielen Freuden unseres Lebens auch. Eine Weile sind wir von ihnen erfüllt, aber dann verbrauchen sie sich seltsam. Unsere Freuden verzehren sich, aber uns verlangt ständig nach mehr. Und sehr schnell kann man etwas, worüber man sich gefreut hat, dann langweilig finden. Also bei meinen 6 Kindern habe ich das immer erlebt zu Weihnachten. Oh, haben sie geschrien, so wie wild, wenn sie irgendwas kriegten. Schon nach 20 Minuten lag das Ding in der Ecke. Ne? So, ich glaube, alle, die Kinder haben, die wissen, dass das so ist. Ihr Lieben, unsere großen und kleinen Freuden, die dürfen natürlich sein, die müssen natürlich sein, die müssen sogar sein und so, aber sie dürfen nicht unser Ein und Alles sein, das ist der Punkt. Sonst stopfen wir uns mit allem Möglichen voll, ich sagte es gestern schon, vollgestopft und unausgefüllt, das ist das. Wissen Sie, was das Problem des modernen Menschen ist? Was das Problem des modernen Menschen ist, er unterschätzt seine Sehnsucht. Das ist das Problem des modernen Menschen. Der rennt hinter allem her und will immer seine Sehnsucht füllen, immer seine Sehnsucht füllen. Er unterschätzt seine Sehnsucht. Sie wird sich bei den tausend Dingen niemals stillen, seine Sehnsucht. Das Problem. Der Mensch unterschätzt seine Sehnsucht. Das ist das Problem der Menschen in dieser Stadt. Sie unterschätzen ihre Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Freude ist immer größer als jede Freude, die dieses Leben uns bieten kann. Unterschätzen Sie vielleicht auch Ihre Sehnsucht? Suchen Erfüllung Ihres Lebens, wo Sie es niemals finden. Niemals finden. Tun Sie sich das bitte nicht an. Da muss Ihr Leben im Tiefsten scheitern. Ihr Lieben, das merkt ihr, diese Sehnsucht nach Freude, die nehme ich sehr, sehr ernst. Sie ist keine kleine Sehnsucht. Sie ist keine flache Sehnsucht. Diese Sehnsucht ist eine tiefe Sehnsucht. Eine tiefe Sehnsucht. Und darum ist sie nur durch eine tiefe Freude zu stillen. Man kann das auch anders sagen. Die Philosophen sagen das so. Die Sehnsucht nach Freude ist eine absolute Sehnsucht. Und darum nur durch eine absolute Sehnsucht zu stillen. Die Sehnsucht nach Freude in dir ist eine absolute Sehnsucht und nur durch eine absolute Sehnsucht zu stillen. Ihr Lieben, wie kommt das? Wer hat uns die Sehnsucht, diese absolute Sehnsucht nach Freude in die Seele gelegt? Das kommt ja nicht irgendwo her. Das hat ja seinen Absender. Woher kommt das? Ihr Lieben, diese Sehnsucht haben wir uns ja nicht gemacht. Die ist uns ja gemacht worden, hineingelegt in unser Leben. Ihr Leute, woher kommt das? Ihr Leute, das war der, ohne den wir alle gar nicht lachen würden. Und auch nicht zu lachen hätten, der uns geschaffen hat. Der in tiefer Leidenschaft nur eines will, dass wir diese tiefe Freude finden. Diese absolute Freude, das will der ewige Gott. Ich kenne mich ein bisschen aus in seinem Wort. Das will der ewige Gott, dass du diese absolute, ewige Freude findest. Da steht tatsächlich mal der Satz, da sagt er zu seinen Leuten, ich will, dass eure Freude vollkommen sei. Das ist das Absolute, ja. Ich will, dass eure Freude vollkommen sei. Er, der dich geschaffen hat, der bringt uns zusammen mit der Freude, die nie vergeht. Ihr Lieben, weil wir von Gott sind, haben wir alle Sehnsucht nach Gott. Das ist ein Stückchen Heimweh. Unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Wir kommen von Gott. Und unser eigentliches Tief in uns ist Heimweh. Heimweh zur Ewigkeit, zum ewigen Gott. Und wenn du es nicht glaubst, dann glaube ich es für dich mit. Weil wir von Gott sind, haben wir alle Sehnsucht nach Gott. Und die äußert sich elementar in unserer Sehnsucht nach Freude. Denn genau das ist Gott. Freude, Freude über Freude. Das ist Gott in der Heiligen Schrift. Das Wort Freude und fröhlich, das sind die Worte, die am meisten vorkommen in der Heiligen Schrift. Dass sie die Bibel immer mit so einem schwarzen Deckel da versehen haben, ist absolut, also irrational, würde ich sagen. Das müsste mit lauter bunten Blümchen oder so bedeckt sein, denn das entspräche der Freude, der Freude Gottes und der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, das ist das. Weil wir von Gott sind, haben wir alle Sehnsucht nach Gott. Und die äußert sich elementar in unserer Sehnsucht nach Freude. Das ist Gott nämlich. Freude, Freude über Freude. Ihr Lieben, wir kommen aus seinen Händen. Ich weiß nicht, ob ihr noch so die Geschichte kennt aus dem Alten Testament, den Schöpfungsbericht, wie Gott den Menschen macht. Da heißt es da plötzlich, und Gott machte den Menschen aus Erde, steht da. Er machte ihn aus Adama. Adama ist das hebräische Wort für Erde. Und der, den er dann gemacht hat, das ist der Adam, das ist der Mensch. Also der Mann und die Frau sind beide Adam. Wir sind Menschen. Und jetzt wird das gesagt, wird das so geschildert. Und im Hebräischen, da ist das immer so tiefgehend und etwas doppeldeutig angedeutet, wie das gemeint ist. Da heißt es also, und Gott formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Und man sieht ihn richtig formen. Ist ja nicht gemeint, da geht er so als Männlein über den Acker und macht das so, sondern das ist ein Bild, das ist eine Aussage, die viel mehr bedeutet, als wenn man das Foto hätte fotografieren können, sondern da ist gesagt, du Mensch, du hast die Fingerabdrücke Gottes, der formt dich, der hat dich geformt, später heißt es mal im Mutterleib. Seine Fingerabdrücke sind tief eingegraben in dir. Du kommst aus Gottes Hand und darum zieht dich alles, alles wieder in Gottes Hand. Aber wenn du das nicht weißt, dann rennst du hier hin und dahin. Dein Leben gehört in Gottes Hand, ihr Männer, euer Leben gehört in Gottes Hand. Ja? Ihr Frauen, euer Leben gehört in Gottes Hand. Ihr jungen Leute, euer Leben gehört in Gottes Hand. Seine Fingerabdrücke sind schon tief, tief eingegraben in dir. Wir tragen die Fingerabdrücke unseres Schöpfers in unserer Seele eingegraben. Und sich in diesen Händen bergen, da ist Geborgenheit. Ich habe Leute sterben sehen, die diese Geborgenheit nicht kannten und andere, die diese Geborgenheit kannten. Ich war Gemeindepfarrer in einer großen Gemeinde. Und dann erlebt man die Welt anders, als ihr sie erlebt, darf ich mal so sagen. Nämlich das Schöne, aber auch das Schwere, das Sterben von Menschen. Wie oft habe ich Menschen sterben sehen? Keiner von euch hat so oft Menschen sterben sehen. Es sei denn, es ist ein Pfarrer unter uns oder so. Ja, und das macht doch was mit einem, wenn man das sieht, dass Leute in Frieden sterben können und andere quälen sich und quälen sich. Und die Ärzte im Krankenhaus haben mir das dann oft gesagt, Herr Pastor, der kann nicht sterben, was sollen wir tun? Die konnten nicht einfach eine Spritze geben. Da war die Seele nicht zum Frieden mit Gott gekommen und dann konnte er nicht sterben, das Sterben war eine Quälerei. So ist das, ihr Lieben. Das sind Wirklichkeiten, die in der Kronzeitung nicht stehen. Das ist so. Das ist so. Also, wir tragen die Fingerabdrücke unseres Schöpfers in unserer Seele eingegraben und sich in diesen Händen zu bergen, da ist Geborgenheit. Wollen wir im tiefsten unserer Seele nicht wirklich das? Ja, das wollen wir. Freude, Freude über Freude. Das ist über Gott angesagt. Und dann noch so ein anderes Bild, als er den jetzt den Menschen geformt hatte. Jetzt kommt ein anderes. Da steht dann, und Gott blies in seine Nase den Lebensodem, also den Lebensodem Gottes, ja, dass unsere Herzen schlagen und dass wir atmen können, ohne dran zu denken, atmen können. Und so, das kommt alles von Gott. Und dann heißt es, er blies ihm seine Nase in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, so wird es im Deutschen übersetzt. Im Hebräischen steht da ein ganz bestimmtes Wort. So wurde der Mensch eine lebendige Nefesh. Ja, man kann das mit Seele übersetzen, aber es ist ja erstmal nur ein Wort. Wie soll man Seele verstehen? Aber wenn man jetzt das Hebräische sieht, dann weiß man, dass aus diesen Konsonanten von Nefesh, wenn man das etwas anders punktiert, plötzlich ein anderes Wort entsteht. Dann steht da nicht Seele, sondern da steht auf einmal Gurgel. Gurgel. Man kann darüber übersetzen, er wurde eine lebendige Gurgel. Ihr Männer, nun denkt immer gleich ans Bier. Ja, ist auch furchtbar mit euch. Nicht? Also so und so. Er wurde eine lebendige Gurgel. Moment. Das heißt, die Seele ist gurgelhaft und die Gurgel ist beseelt. So etwa heißt das. Und die Gurgel, was da steht, die Gurgel ist das stets bedürftige, stets hungernde, stets durstige, stets bedürftige Organ. Unsere Seele ist gurgelhaft. Und dann stellt sich das, ist das so vorgestellt, wir sind eigentlich so, das ist jetzt ein Bild deiner Seele. Hast du mal in ein Vogelnest mit jungen Vögeln geschaut? Hast du mal gesehen? So reißen sie den Schnabel auf. So, weiter geht's nicht mehr. So reißen sie auf. Das ist das biblische Bild für deine Seele. Das ist der Hunger, den du hast nach dem lebendigen Gott. Und wenn du das bisher nicht gewusst hast, dann leidet deine Seele Tag für Tag, dass du ihr das noch nicht gegeben hast, was sie will. Bitte sei barmherzig mit deiner Seele. Sie hat Hunger, sie hat Durst nach dem ewigen Gott. Das ist das Geheimnis. Gott machte aus ihm eine Nefesh, eine lebendige Seele. Unsere Seele. So ist deine Seele aufgerissen nach Gott. Auf jeden Fall, der Strom der Menschheit zieht durch die Jahrhunderte und es bricht aus ihm hervor wie ein immerwährender großer Schrei. Wir wollen Freude, wir suchen Freude. In unseren Reihen ist viel Verzweiflung, aber wir suchen Freude. In unseren Reihen ist Furcht, aber wir suchen Freude. In unseren Reihen ist Kummer, aber wir suchen Freude. In unseren Reihen ist auch Trauer, aber wir suchen Freude. Wo können wir sie finden? Wirkliche Freude. Gibt es das überhaupt? Absolute, vollkommene Freude. Gibt es solch eine Freude, die, absolut heißt ja unabhängig, gibt es eine Freude, die unabhängig ist von Trauer und Leid? Denn das wird hier gesagt. Gibt es eine Freude, die unabhängig ist von Trauer und Leid? Gibt es eine Freude, die auch dann noch bleibt, wenn das Sterben sich meldet? Wo gibt es das denn in dieser Welt? Sind wir nicht im Endeffekt alle ohne Freude? Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagt man. Tja, aber wer lacht denn zuletzt? Zuletzt lacht doch keiner mehr. Tja, ihr Lieben, so ist das doch. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte einer großen Sehnsucht. Alle Generationen haben sie gehabt und alle kommenden Generationen werden es haben. Sehnsucht nach Freude. Und jetzt, als die Geschichte der Welt sich auswickelt, an einem Tag dieser Welt schlägt es plötzlich ein wie ein fröhlicher Blitz in den Strom der Geschichte und wir hören eine seltsame Nachricht, eine seltsame Botschaft. Da steht, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch, was denn? Große Freude. Und das Große ist da so richtig besonders markiert. Ich verkündige euch große Freude. Das ruft der lebendige Gott durch seine Boten hinein in diese Weltgeschichte. Ich verkündige euch diese absolute ewige Freude. Das ist gemeint. Darum geht's. Darum geht's zu Weihnachten. Darum geht's zu Weihnachten. Süßer die Glocken nicht klingen, das ist alles dummes Zeug. Darum geht's. Darum geht's. Darum geht's. Das ruft Gott durch seine Boten in diese Weltgeschichte. Die eine Botschaft geht seitdem durch die Welt. Große Freude. In dieser Welt kursiert jetzt seitdem das Evangelium. Und Evangelium heißt auf Deutsch große Freude. Frohe Botschaft. Und der erste Satz im Evangelium heißt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und wenn ich jetzt frage, was ist das denn, diese große Freude, dann heißt die Antwort, die kommt sofort von den Engeln, von den Boten Gottes. Die große Freude heißt, euch ist heute der Heiland geboren. Und Heiland, das ist eine altdeutsche Übersetzung für Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Und dieser Retter hat einen Namen, der heißt Jesus. Viele wissen gar nicht, wie das heißt. Ich kenne Katholiken, die wissen nicht, was Jesus heißt. Ich kenne Protestanten, die wissen nicht, was Jesus heißt. Latschen jeden Sonntag in die Kirche, aber wissen nicht, was Jesus heißt. So was gibt es, ja? Also, weißt du, was Jesus heißt? Da gibt es auch noch eine Geschichte in der Bibel. Da kommt ein Engel und sagt das dem Josef, deine Frau kriegt ein Kind. Und dann sagt er dem Josef, dieses Kind, dieser Sohn muss Jesus heißen. Der muss nicht Herbert heißen, Herbert, hörst du? Oder Otto oder Gustav, alle schöne Namen. Nein, nein, das muss gesichert sein. Der muss Jesus heißen, denn Jesus heißt Gott rettet. Gott rettet. Sein Name ist schon sein Programm. Merkst du was? Sein Name ist sein Programm. Gott rettet. Gott rettet. Also, euch ist heute der Heiland geboren, heißt das ist ja die Begründung. Große Freude und dann, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter geboren. Die ganz große Freude dreht sich also um diese eine Person und die steht und fällt mit dieser einen Person, mit Jesus Christus. Das ist die Begründung. Das ist die Begründung der großen Freude. Euch ist heute der Retter geboren, die Freudenperson. Evangelium in Person. Also nicht mit kurzlebigen Dingen haben wir es hier zu tun, sondern mit dem Schöpfer der Dinge. Mit dem Schöpfer der Dinge. Nicht mit irgendetwas, was vergänglich ist, sondern mit dem, der ewig ist. Und so ist uns die Ewigkeit angesagt, als Freude, Freude über Freude. Seid nicht so verzweifelt, wenn ihr an den Gräbern eurer Lieben steht, wenn sie im Glauben gestorben sind an diese Freudenperson Jesu Christi, dann haben sie es jetzt unendlich viel schöner, als sie es unter uns jemals hätten haben können. Dann gönnt ihnen ruhig einmal, dass sie es viel schöner haben, viel schöner. Das kann man ja auch mal denken. Ja? Aber wenn der nicht vertraut hat, dann wird das sehr ernst. Denn Gott kann alles und tut alles, aber eins tut er nicht. Er überrennt dich nicht. Ja? Er zwingt dir seinen Sohn nicht auf, er zwingt dir den Glauben nicht auf, er zwingt dir gar nichts auf. Er bietet es dir an, er ruft dich, er lockt dich. Nimm doch umsonst. Immer wieder steht da das Wort umsonst. Nimm es doch, nimm es doch. Nimm ihn doch. Ja, das ist der Punkt, ihr Lieben. Also, tja, so ist uns die Ewigkeit angesagt, als Freude, Freude über Freude. Und wisst ihr, darum ist auch das Lachen so schön. Da fällt ein Funke der Ewigkeit in unsere Zeit. Lachen ist ein Vorschein der Erlösung, ein kleiner Moment Himmel auf Erden. Ich weiß, es gibt auch ein böses Lachen. Luther hat mal gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Der äfft Gott in allem nach. Wir haben das gehört, als wir über die Esoterik sprachen. Ihr Lieben, Lachen ist nicht nur schön, Lachen macht schön. Das haben wir eben schon gesehen. Und in der Ewigkeit werden wir schön sein, weil wir lachen werden. Weil wir lachen werden. Gnädige Frau, da brauchst du keine Schminke mehr, da bist du schön. Ja, also, weil du viel lachen wirst. Also aller Freudenhunger dieser Welt ist angelegt auf ihn, dass wir gerne lachen, dass wir uns gerne freuen. Hat was mit Jesus Christus zu tun. Er ist die große Freude. Und darum zieht uns alles seltsam zu ihm hin, zu ihm hin. Einmal steht in der Bibel, Gott ist schön, so heißt es da. Gott ist schön. Man braucht ja nur mal hier so ein bisschen sich umschauen in Kärnten, ja. Jemand, ein Gott, der sowas Schönes macht, der muss ja wohl selber schön sein, ne? Der muss selber schön sein. Ich habe manchmal schon gesagt, also die Kärntner, wenn die in den Himmel kommen, die kommen erstmal in eine Krise, ne? Ja, die kommen erstmal in eine Krise, ne? Alle, die da gerade ankommen, sagen, oh, ist das hier schön. Und die Kärntner sagen, ja, wieso, das war doch bei uns immer schon so. Ja, ne? Also ein bisschen die Kehrseite, ne? Da muss man mal schön aufpassen. Also, Gott ist schön, heißt es. Und dann gibt es unter uns Christen ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schönster Herr Jesus heißt das. Ja? Das bezieht sich auf diese Schönheit. Ich weiß, viele Menschen wollen von ihm nichts wissen. Und dabei kommen sie von ihm. Ihre Sehnsucht nach Freude verrät ihre Herkunft. Da habe ich mal einem Atheisten gesagt, ne, der also lachte gerne, war auch humorvoll und so, aber alles dummes Zeug, glaubte er, meinte, das kann man nicht glauben, habe ich gesagt, lachte gerne, ja, und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das verrät ja deine Herkunft. Du kommst von Gott und der ist Freude, ja. Da kannst du noch so viel reden und tun. Deine Sehnsucht nach Freude verrät deine Herkunft. Ja, solche Leute ahnen nicht, dass sie auf die Quelle angelegt sind und versuchen, sich aus vergänglichen zu brechlichen Krügen sozusagen aus Pfützen zu sättigen. Bitte, bitte nicht. Ihr seid angelegt auf ihn, auf die Quelle der Freude. Augustinus hat es so gesagt, der Kirchenvater, unruhig ist mein Herz, bis es endlich Ruhe findet, Gott in dir. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, sagt das allen Menschen hier in Kärnten, die eine Sehnsucht nach Freude in sich tragen, und das tun sie alle. Sagt ihnen, hier ist die große Freude. Hier, große Freude, absolute Freude. Aller Freudenhunger dieser Welt, kommt zur Ruhe im Evangelium von Jesus Christus, in Christus, Jesus Christus selbst, im Heiland. Nochmal, Heiland heißt Retter. Woraus rettet er denn? Er rettet aus dem tödlichen Irrtum, dass Menschen ihre auf Ewigkeit gerichtete Sehnsucht mit Vergänglichem stillen wollen. Daraus rettet er. Diese Sehnsucht ist nicht mit Gottes Gaben zu stillen, sondern nur mit dem Geber. Nur mit dem Geber. So wird es mal verhandelt im Neuen Testament. Wollt ihr nur seine Gaben oder wollt ihr den Geber? Das ist der Punkt. Zutiefst zum Frieden kommen, zur Freude kommen, das geht nur bei ihm. Ihr Lieben, das ist dann jetzt nicht so, bei mir ist das so, ich bin zutiefst zum Frieden gekommen. Ist ja nicht, nur nicht so, dass ich nicht so gerne auch so dieses und jenes noch habe in der Welt. Natürlich hat man das, man hat seine Wünsche und so weiter, aber alles ist jetzt auf den zweiten Rang, auf den zweiten Platz getreten, nicht? Ich habe also meine Frau Margit sehr lieb, aber die weiß ganz genau, die spielt nicht Nummer eins in meinem Leben, sondern der ewige Gott, Jesus Christus. Ja? Aber dann kommst du gleich, Margit, ne? Nur damit du weißt. Ne? So, also, darum geht es. Also, der Mensch kommt dann dadurch auch so ein bisschen, man kann nicht mehr so ganz fanatisch sein, man kommt in eine gesunde Distanz zu den Dingen. Das heißt also, man hängt nicht mehr an den vergänglichen Dingen, sondern man hängt an dem, von dem die Dinge sind. Das ist so ein Hauch von Unabhängigkeit, weil die eigentlichen Belange zum Ziel gekommen sind. Und darum sind Christen auch zutiefst fröhliche Leute. Ja, nun, ganz ehrlich, hier beginne ich zu stocken. Sind Christen das wirklich? Zutiefst fröhliche Leute. Ihr Lieben, wenn das Evangelium wirklich ist, was es aussagt, dann müssten wirklich alle Christen doch in der Tiefe so richtig fröhliche Leute sein. Das müsste man bei ihnen spüren. Große Freude. Ist das so? Ja, manchmal ist das so. Aber verzeiht, Christen können auch quälend langweilig sein. Boah. Bis in die Pfarrerkreise. Ja, ist das so. Also, ich habe mir das schon Sachen angehört, da dachte ich, naja, ich kenne mich alle, jetzt kann ich nicht rausgehen, aber die sind nicht rausgegangen. Ne? So was gibt es. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Katholiken ist, das ist natürlich besser, ist ja klar. Aber ich rede ja da nur von der evangelischen Kirche mehr, ne? Meine Zeit. Da sitzt du da und kriegst manchmal die Krätze, ne? Das wäre gesagt. Das ist so was Eigenartiges. So ein religiöses Blabla, damit kannst du keinen Menschen also irgendwie was geben. Also leider, Christen können manchmal sehr langweilig sein. Ist das Evangelium also doch gar kein Evangelium? Ist die Freude Jesu Christi keine wirklich große Freude? Letzten Endes nur eine der vielen kleinen Freuden, diesmal für religiös veranlagte Leute, oder was? Du, wenn Christen langweilig sind, dann liegt das nicht am Evangelium, das Evangelium ist aufregend. Langweilig sind wir dann. Ihr Lieben, da gibt es eine Bruchstelle. Und das ist mir jetzt noch sehr, sehr wichtig. Da gibt es eine Bruchstelle und über die muss ich noch reden. Wenn Christen oft verdrießlich sind, auch freudlos, dann liegt das nicht am Evangelium, sondern daran, dass sie bei aller Kirchlichkeit, bei aller Frömmigkeit, auch bei Theologen, bei aller Theologie, das Eigentliche des Evangeliums überhaupt noch nicht begriffen haben. Das gibt's. Das gibt's wirklich. Ohne Christus, den Retter, sind wir ja wirklich verloren. Das singen wir ja auch. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Ohne ihn sind wir wirklich verloren. Durch ihn aber sind wir doch wirklich gerettet. Ihr Lieben, wissen Sie, dass Sie gerettet sind? Ich habe manch einen katholischen Christen und manch einen evangelischen gefragt. Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ja, hoffentlich. Ja, das ist ja nun Christenglaube. Doch. Da kannst du ja gleich Buddhist werden. Ne? Die sagen auch immer hoffentlich. Kannst du gleich Hindu werden, dann alle hoffentlich. Ne? Kerl nochmal. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Viele Kirchenchristen haben das Geheimnis einfach übersehen, vergessen oder nie gehört. Die sind gläubig, aber glauben dem Worte Gottes nicht aufs Wort. Das gibt es. Die halten Gottes Wort schon für wahr, aber denken im Schlaf nicht daran, ihm wirklich zu vertrauen. Die hören, aber die hören nicht hin. Hört bitte das Evangelium und ihr werdet zugeben, das sind lauter Liebeserklärungen. Hört mal zu, ein paar Worte so aus der Heiligen Schrift. Da heißt es im Epheserbrief: Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gnade ist es. Da steht, aus Gnade werdet ihr vielleicht möglicherweise gerettet. Nein, da steht, seid ihr gerettet worden. Ich frage dich jetzt, kannst du das sagen? Ja, ich bin gerettet worden. Ihr seid gerettet worden. Nicht aus euren Werken, damit sich niemand rühme. Viele meinen ja, mit ein paar religiösen Klimmzügen könnten sie sich den Himmel verdienen. Bei Gott kannst du dir nichts verdienen. Gott hat keine Krämerseele. Da kann man sie nicht einkaufen. Gott schenkt das ewige Leben oder du kriegst es nicht. Das ist doch das Geheimnis. Weißt du dich begnadigt? Weißt du dich gerettet? Oder Römer 5. Nun, wir denn sind gerecht geworden von dem uns geschenkten Glauben. Haben wir Frieden mit Gott? Ich frage dich, hast du Frieden mit Gott? Das ist die Frage nicht nur dieses Abends, das ist die Frage deines Lebens. Und das ist auch die Frage, mit der du unendlich gut sterben kannst, wenn du den Frieden mit Gott hast. Hast du Frieden mit Gott? Jesus sagt, wer an mich, den Sohn, glaubt, der hat das ewige Leben. Das hat, habe ich jetzt zweimal unterstrichen, das ist das wichtigste Wort. Der hat es, hallo, der hat es. Der kriegt es nicht erst. Oder, da sagt Jesus, Amen, Amen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was Amen heißt. Ne? Amen heißt, also hört mal zu, Jungs, was ich jetzt sage, das steht außerhalb jeder Diskussion. Das heißt Amen. Ne? Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, den Vater im Himmel, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Boah, also wenn das nicht der Hammer ist, dann weiß ich es nicht mehr. Das wissen die meisten Leute im Spital nicht. Wissen sie nicht. Die meisten Evangelischen wissen das nicht. Die meisten Katholiken, muss vorsichtig sein, könnte möglicherweise sein, dass die das auch nie wissen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Glauben heißt immer Vertrauen. Wer ihm vertraut. Das Wort Glauben ist leider so ein bisschen, hat sich gewandelt im Laufe der Jahrhunderte. Das sagt nicht mehr so ganz. Ja? Also wir haben Männer gesagt, ja, Glauben heißt nichts wissen, Herr Pastor. Ja, Glauben heißt nichts. Dann habe ich gesagt, nein, Glauben heißt mehr Wissen als alle anderen. Denn Glauben ist Vertrauen. Ich weiß von meiner Frau mehr als alle anderen, weil ich ihr vertraue. Und sie mir Dinge anvertraut hat und ich ihr. Das heißt eigentlich Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Wer dem Sohn glaubt, heißt, wer ihm vertraut. Es gibt so ein Das-Glauben. Also ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass es Gott gibt. Aha, du glaubst, dass es Gott gibt. Weißt du, was da über diesen Glauben steht? Dass dieser das Glaube. Weißt du, was über diesen Glauben im Neuen Testament steht? Das glauben auch die Dämonen. Das glauben auch die Teufel. Das glauben sie auch, dass es einen Gott gibt. Aber die zittern wenigstens noch, steht da. Ja? Wenn du sagst, ja, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, das ist alles dummes Zeug. Ja? Darum geht es nicht. Nein, Glauben heißt, bist du mit ihm im Vertrauen verbunden? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Es gibt einen Das-Glauben. Ich glaube, dass es Gott gibt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist so ein ritualisierter Glaube. Der ist nicht gemeint. Die Teufel wissen es auch und zittern. Wir müssen durchdringen zum Du-Glauben, zum persönlichen Glauben. Einmal heißt es, Jesus ist der Bräutigam, zu dem du dein persönliches Ja sagen darfst. Und diese Ehe, die zerbricht nie, die hält ewig, wenn du dich mit ihm verheiratest. Ihr Lieben, wir alle stehen beim heiligen Gott tief in der Kreide, das wissen wir. Die Schrift sagt, wir haben die Würde verloren, die er uns einmal zugedacht hatte. Das ist dein und mein Todesurteil. Das ist doch so. Aber jetzt heißt es, wir werden ohne einen Cent zu bezahlen, freigesprochen. Freigesprochen. Hast du den Freispruch deines Lebens schon vernommen? Hast du den Freispruch über die Sünden deiner Jugend schon vernommen? Hast du den Freispruch über die Verfehlungen deines Lebens schon vernommen? Ganz persönlich, ganz persönlich, ganz persönlich. Ich bin nicht besser als euch, bestimmt nicht. Denkt das nicht, weil ich ein Pfarrer bin. Das ist dann so eine moralische Kanone. Keine Sorge, das ist er nicht. Aber ich habe den Freispruch angenommen, weißt du. Und das sollst du auch. Und das musst du auch. Das sollst du auch und das musst du auch, freigesprochen. Das ist das. Aufgrund seiner Großzügigkeit, dass er schon alles bezahlt hat mit seinem Sohn. Darum geht es. Ihr Lieben, wisst ihr euch freigesprochen? Seid ihr freigesprochen? Habt ihr den Freispruch angenommen? Sonst ist das so, als wenn einer da im Gefängnis sitzt und dann... Ja, schreibt am Bundespräsidenten zu Weihnachten, Herr Bundespräsident, könnten Sie nicht erwirken, dass ich amnestiert werde? Und der Bundespräsident hört sich das an und schaut sich die Akte an, sagt, okay, drück mal ein Auge zu, wird er amnestiert. Jetzt kommt der Gefängniswärter und sagt, hey du bist amnestiert. Und er sitzt da und sagt, oh, gib mir mal ein Blatt Papier, ja bitte. Und dann schlitzt er da wieder und sagt, Herr Bundespräsident, könnten Sie nicht erwirken, dass ich freigesprochen werde? Immer dasselbe, immer dieselbe Bitte. Ja, ich habe in christlichen Kreisen teilgenommen, die haben eine halbe Stunde, Herr, erbarme dich, gerufen. Also da kam ich in die Krise als evangelischer Christ, nicht so? Herr, erbarme dich, erbarme dich. Ich habe mir hinterher gesagt, ja, wisst ihr denn gar nicht? Wisst ihr denn gar nicht? Er hat sich doch erbarmt. Gott steht da oben und die rufen immer, Herr, erbarme dich. Und Gott sagt, hey, hallo, ich habe mich seit Golgatha über euch erbarmt. Habt ihr das noch nicht begriffen? Ihr langweilt mich. Das ist doch so. Das ist doch so. Ach, ihr Lieben. Und das ist die Bruchstelle. Wenn das nicht jetzt zusammenkommt, das theoretische Wissen und die Erlösung, die persönliche Aneignung, das Empfangen der Erlösung, dann bleibt ihr zutiefst verunsichert. Da kann sich auch der Glaube nicht entfalten, ihr Lieben. Wo ist denn da die Freude? Das ist alles eine Quälerei. Alles eine Quälerei. Ah, ihr Lieben, in der Heiligen Schrift steht so, Gott sagt, ich schlage dir einen Tausch vor. Gib du mir die größte Schande deines Lebens und ich gebe dir meinen größten Schatz. Das ist der selige Tausch, so haben es die Theologen gesagt. Gib du mir die Schande deines Lebens, sagt Gott zu dir, und ich gebe dir meinen größten Schatz. Und das ist Jesus Christus. Und der sagt, ich bin das ewige Leben. Ihr Leute, das ist das Liebeswerben Gottes. Jetzt wisst ihr, was Glauben ist. Was Glauben ist. Das Liebeswerben Gottes, darauf sollen wir eingehen. Dieser Abend, ihr lieben Leute, ist ein Stückchen Liebeswerben Gottes an dein Herz, an deine Seele. Die Erlösung ist geschehen, wir sind begnadigt. Nun nimm sie doch aber auch an, diese Begnadigung, nimm sie doch an. Noch ein Wort, Römerbrief, so ist nun kein Verdammnisurteil mehr für jene, die in Jesus Christus sind. Boah, das ist doch toll. Nicht? Kein Verdammungsurteil mehr, ich muss keine Angst mehr haben. Wie oft steht da nochmal, fürchtet euch nicht. Merkt ihr, er nimmt jeden Druck. Wenn dir deine Priester Druck gemacht haben, dann haben sie nicht im Namen Jesu gehandelt. Wenn dir deine evangelischen Pfarrer Druck gemacht haben, haben sie nicht gehandelt im Namen Jesu Christi. Jesus macht keinen Druck, der nimmt Druck. Der nimmt Druck. Der nimmt Druck. Der nimmt Druck. Ja, ich weiß ja, es gibt religiösen Druck. Dann noch etwas, Paulus nochmal. Ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Habt ihr die Gewissheit des ewigen Lebens? Das ist die Frage, ja oder nein. Hier liegt die Weiche zur größten Freude dieser Welt. Kann man das wissen? Eine sehr, sehr liebe Frau, eine sehr feine Dame, auch sehr so im christlichen Rat, so auch bewandert und so. Da habe ich dann mal gesagt, also es ist doch so wichtig, dass wir das wissen. Und dann hat diese Frau doch tatsächlich gesagt, also das kann man doch nicht wissen, Herr Pfarrer. Ist doch hochmütig zu sagen, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin. Das kann man doch nicht wissen. Kehr nochmal. Ach nee, ja, Mensch, kann man gar nicht wissen. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Nee? Kann man nicht wissen. Soll ich euch vorlesen, was da steht? Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. So steht es da. Dass ihr es wisst. Nur die Kärntner, die meinen, nee, das kann man nicht wissen, ne? Also ihr lieben Kärntner, so toll ihr seid, also an dieser Stelle müsst ihr noch ein bisschen toller werden. Das kann man wissen, das darf man wissen. Und das nennen wir seit Anfang an der Christenheit die Gewissheit des ewigen Lebens. Und früher haben sie immer gesagt, das ist die Krone des christlichen Glaubens, die Gewissheit des ewigen Lebens, des ewigen Lebens. Wisst ihr, wir haben einen großen Mangel. Wir lesen die Heilige Schrift nicht. Da steht das alles drin. Und diese ganze schreckliche religiöse, kirchliche Quälerei, die kommt zustande, wenn man sich nicht genau informiert. Hier, wir haben hier das lebendige Buch. Das ist eine Übersetzung des Neuen Testamentes in einer sehr gut lesbaren Sprache. Und ich hatte am ersten Abend gesagt, das ist sowas Kostbares, das kostet 1000 Euro. Oh, dann ging die Gesichtszüge auch runter, ne? Und dann, nein, habe ich versprochen, die ist gratis. Die haben wir für euch gekauft. Die kriegt ihr geschenkt. Und wenn du einen guten Freund hast, der das auch gerne mal lesen sollte, bringt ihm ruhig einen mit, kannst ruhig zwei nehmen. Also, das bekommt ihr geschenkt. Wo bekommst du in der Kirche mal was geschenkt? Endlich hier. Ne? Wie oft habe ich das gehört, die Kirche hat mir noch nie was geschenkt. Das kannst du ab heute nicht mehr sagen. Ab heute, das ist geschenkt. Darum geht es. Ja, aber kann man nicht doch, das muss ich nun doch nochmal sagen, kann man nicht doch noch verloren gehen? Da gibt es ein Wort im Neuen Testament, da sagt Jesus, mein Vater ist größer als alles. Und jeder, der in seiner Hand ist, niemand wird ihn aus meiner Hand reißen. Wenn das die Hand Gottes ist, und das bist du bist da drin. Natürlich wirst du fallen, immer wieder mal, ja. Also wenn ich so an mich denke, also jeden Tag falle ich etwa dreimal. Ne? Wenn ich ein böses Wort zu Margit sage, dann ist das so eine Schuld. Ne? Ich falle, aber ich falle nicht raus. Das ist zugesagt. Niemand wird sie mir aus meiner Hand fallen. So ist das. Man kann fallen, aber nicht herausfallen. Ich bin mal mit meinen beiden Söhnen von Hannover nach Berlin geflogen im Flugzeug. Und dann über der Weser, da fing es an zu wackeln. Und da sagte der Pilot, schön, mein Sohn, der Martin, das ist immer der Wilde, heißt heute Pastor, so ein wilder Pastor. Ne? Und der lief immer hin und her und dann sagte der Pilot, bitte anschnallen, wir kommen durch Turbulenzen. So, und dann hole ich Martin, komm her, anschnallen, Turbulenzen und so. Okay, er schnallt sich an, ich schaue aus dem Fenster und sage, schau mal, Martin da unten, der rennt ja schon wieder. Und dann plötzlich fällt er dort. Er fällt dort im Flugzeug und fällt natürlich durch in die Weser. Ne, die Frau war es auch noch nie im Flugzeug. Ne? Da kannst du nicht durchfallen. Das, was ihn hielt, das, was ihn umfing, das war doch viel mächtiger als ein kleiner Sturz. Im Flugzeug des Evangeliums, da kannst du auch noch fallen, aber du kannst nicht rausfallen. Ihr Lieben, das ist das große Geheimnis. Also wir reden hier von der Gewissheit des ewigen Lebens. Lasst euch versöhnen mit Gott. So steht es geschrieben. Wie soll man das machen? Eigentlich nur so, dass du, wenn du da sitzt, ganz still im Herzen sagst, danke, danke, danke. Das nehme ich jetzt für mich an. Und ich will mich auch noch mehr damit beschäftigen, Bibel vielleicht lesen. Aber das nehme ich jetzt für mich an, das will ich im Leben und im Sterben. Frieden mit Gott haben, ihr Lieben, dass man mal Danke sagt. Also man kann das Ganze in einem Gebet sagen, ihr wisst, oh mein, jetzt habe ich das Gebet da hinten. Bring mir doch mal das Gebet von heute. Dass mir das am letzten Abend passiert. Mein Freund Kurt ist immer der Retter aus der Not. Danke, Kurt. Wir haben das jeden Abend so gemacht. Ich habe gesagt, ihr könnt in einem Gebet, man kann ja nicht nur über Gott reden, sondern mit ihm reden. Man kann nicht nur über Jesus reden, sondern mit ihm reden. Und es kommt darauf an, was man mit ihm redet. Wenn du immer sagst, bitte erlöse mich, ja, dann wendet er sich von dir ab, denn er hat sich längst erlöst. Sag mal danke, danke, dass du dich erlöst hast. Wir nennen das Gebet der Lebenshingabe. Aber weil ich niemanden von Ihnen an diesen Abenden überrollen wollte, so religiös überrollen wollte, habe ich nie gebetet, weil ich ja nicht weiß, ob Sie innerlich dazu bereit sind. Und ich möchte Sie nicht überrollen. Und wir haben es so gemacht und so machen wir es heute auch. Ich lese ein Gebet. Das passt auch zu diesem Vortrag. Und wer das möchte, der kann das innerlich für sich schon mit als Gebet nehmen und für sich beten. Wer aber noch nicht innerlich dieses Ja gefunden hat, der hört sich das jetzt bitte mal an. Und wir haben das gedruckt und draußen können Sie das mitnehmen. Dann haben Sie es mal zu Hause und können vielleicht zu Hause in der Stille, ohne die Atmosphäre dieses Abends, einfach so willentlich das zu ihm sagen. Gebet der Lebenshingabe an Jesus Christus, an Gott. Ich lese jetzt. Lieber Herr Jesus Christus, meine Sehnsucht nach Freude ist größer, als ich dachte. Und deine Liebe ist größer, als ich ahnen konnte. Ich habe meine Sehnsucht unterschätzt. Erst recht habe ich deine Liebe unterschätzt. Ich kann sie erfahren, aber nicht begreifen. Danke, dass du mich geschaffen hast. Danke, dass du mich unsagbar liebst. Mein innerer Mensch verlangt nach dir. Ich bin bereit, dich zu empfangen. Jetzt, hier. Bitte komm in mein Leben. Nimm mich, wie ich bin. Reinige mich. Vergib mir die Verfehlungen meines Lebens. Nimm alles weg, was den Frieden mit dir noch stört. Danke, dass ich dir nun gehöre. Stärke meinen Glauben. Gib mir ein gehorsames Herz. Lass mich leben zu deiner Ehre. Amen. Ihr Lieben, das ist das schlichte Gebet. Nehmen Sie es mit. Und vielleicht noch das eine oder andere für jemand anderes. Das kann die Wende eines Lebens bedeuten. Wenn das jemand für sich ernsthaft annimmt, dass die Wende seines Lebens und seines Sterbens, ich weiß, wovon ich rede, ich habe das so erlebt und erfahren und ihr Lieben, das gilt. Ihr Lieben, es war schön, dass wir diese herrlichen Tage hatten hier miteinander und jetzt freuen wir uns auf Bonum, Donum, Bonum. Ja, meinst du, ich wüsste das nicht? Ja, also bitte. Bonum Cantum heißen die doch hier.